Südwestradio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören unsere Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Am Mikrofon Roswitha Möller.
Bin geboren in Durban und da steht nicht nur in meinem Pass. Was mich mit meiner Heimat verbindet, ist mehr als das. Kap der guten Hoffnung. Ich hab nie aufgehört zu erzählen von dir. So viele Fragen stellte man mir. Ich bin geboren in Durban und etwas Zulu kann ich noch. Es sind nur ein paar Worte, doch stolz bin ich darauf doch. Und dann der Sieg im Rugby. Ich hab alle Termine auf später verlegt und jede Minute miterlebt. Ich war ein Junge, als ich ging. Und als ein Mann komm ich zurück. Bin fast ein halbes Leben nur unterwegs gewesen, aber mein Herz hielt sich bei dir. Bin geboren in Durban und es war für mich ein großer Tag, als man Nelson Mandela die Freiheit wieder gab. Er lächelte wie immer, sagte kein Wort von Rache und kein Wort von Schuld. Er wusste, Frieden braucht viel Geduld. Ich komm zurück, Südafrika. Zu dir zurück, irgendwann. Ich komm zurück, Südafrika. Und diesmal freu ich mich sogar auf dich.
Ich hatte schon öfter in unseren letzten Sendungen darauf aufmerksam gemacht, dass neuerdings im Radio und im Fernsehen Sendungen mit dem Thema Heimat gebracht werden. Letzthin wurde am 13. Februar des alliierten Luftangriffs auf Dresden, besonders der 4 Angriffswellen vom 13. bis zum 15. Februar 1945 gedacht. Große Teile der Innenstadt und der industriellen und militärischen Infrastruktur Dresdens wurden zerstört. Diese Angriffe verstärkten erheblich die Kritik in der Luftkriegsführung der Westalliierten seit 1942, besonders an der britischen Area Bombing Directive. Historiker diskutieren bis heute, ob diese Flächenbombardements militärisch notwendig und zweckmäßig waren und ob sie als Kriegsverbrechen zu werten sind. Peter Grobern, Autor und Kabarettist, 1937 in Breslau geboren, war 7 Jahre alt, als das Feuer vom Himmel fiel. Er berichtet: Bombardierung Dresdens, als der Himmel brannte. Mütter umklammern ihre Kinder, das Licht flackert, dann geht es Schlag auf Schlag. Krachen, Dröhnen, Schreie, der Kellerboden bebt. Am 13. Februar 1945 brach die Hölle über Dresden herein. Britische und amerikanische Bomber verwandelten das Elbflorenz in ein Inferno. Die Wäsche hängt noch auf der Leine, steif gefroren. Wir müssen los, sagt die Mutter, schiebt den überladenen Kinderwagen, den Bruder an der Hand. Obendrauf ein Stück Wäsche, frisch von der Leine. Ich trage einen Kinderrucksack und meinen Teddybären mit dem fehlenden Arm. Bei der Breslauer Wetterwarte wartet kein besseres Wetter. Der Kinderwagen darf nicht mit aufs Lastauto. Der ist sowieso schon überladen. Nur das Notwendigste, haben wir doch ausdrücklich gesagt. Und Ihre können doch auch schon laufen. Der Teddybär darf. Im August 1944 hatte die Rote Armee die Grenzen Ostpreußens überschritten, westwärts. Schlimmes hatten sich die Frauen erzählt von den russischen Tieren. Die Frontlinie lief im Winter über Warschau und Budapest, die Oder lag in Reichweite, Breslau war eine lächerliche Festung, in der die Deutschen ihre eigenen Kinder verheizten. Die Luftangriffe auf die Stadt Breslau begannen am 18. Februar 1945. Da war der Opa schon im Schützengraben, der Vater, wie sich's gehört, unterwegs nach Sibirien und wir auf dem Lastwagen. Der wurde nach einer viertelstündigen Fahrt requiriert, also Fußmarsch durch den Winter westwärts. Übernachten im Stroh, daran erinnere ich mich. An Schulen und Scheunen und dicke Ehebetten mit klammen Kissen, an Kälte und Dörfer, sodass es in den Kuhställen immer am wärmsten war. Gleich sind wir bei der Tante. Es gab so viele Tanten und Onkels in Dresden und Meißen, Verwandtschaft, aber vielleicht doch keine echte. Das war gut so. Wenn die Mutter heulte, heulten alle. Wir irrten mit einem kleinen Handwagen, den die Mutter im Eulengebirge hatte mitgehen lassen, durch Dresdner Nobelviertel und Armensiedlungen, manchmal mit der Straßenbahn, aber meistens zu Fuß. Endlos kam mir das alles vor. Überall Flüchtlinge. Überhaupt waren Flüchtlinge überall, noch keine Vertriebenen, 100.000 und kein Platz nirgendwo. Die falsche Tante war vorerst noch kein Flüchtling. Dreie, na, das geht nicht. Die Mutter heulte. Und wenn die Mutter heulte, heulte auch der Ingo. Und wenn der Ingo heulte, heulten alle. Eine Nacht oder so konnten wir in Laubegast bleiben. Aber zu essen sollten wir uns anderswo was besorgen. Es reichte ja nicht mal für die eigenen. Schlimmes haben die Kinder damals erlebt. Traumatisierungen nennen es die Psychologen heute. Aber für die traumatisierten Menschen war damals und auch in den nächsten Jahren keiner da. 1990 kehrte ich nach Dresden zurück. Ich lief an den Ufern der Elbe, suchte in Laubegast jenes Bäckerhaus, das uns offen stand nach den schweren Angriffen. Ich suchte die Straßen, statt auswärts, statt einwärts, durch die sich Mütter und Kinder und Alte geschleppt hatten, in endlosem Zug, ohne Orientierung, verdreckt, verrußt, verletzt, taub und stumm. Ich sehe mich selbst, nicht einmal 8 Jahre alt, mit offenem Mund am Straßenrand oder mitlaufend. Ich zog nach der Rückkehr der Wende die Kreise enger und enger, eroberte 50 Jahre später unbewusst jenes Terrain des 13. Februar 1945. Die Tränen und Träume kamen erst nachts, wie der Schrei der Sirenen. Der Traum, wie ich den Teddy mit dem fehlenden Arm umklammerte, der Luftschutzkeller überfüllt, die Mütter halten den Kindern die Ohren zu. Von der Kellerdecke rieselt unablässig Staub. Die Lippen sind ausgetrocknet. Das Licht flackert, geht ganz aus. Dann Schlag auf Schlag, Einschläge krachen, Kerzen werden angezündet. Der Kellerboden bebt. Aus der Decke lösen sich Putz und kleine Steine. Der Onkel tobt im Dunkeln, die Frauen müssen ihn festhalten. Er reißt sich los und stürmt zu einer eisernen Feuerschutztür. Sie ist heiß, so heiß, dass ein Schrei das Weinen der Kinder und das Jammern und das Krachen und das Dröhnen draußen übertönt. Dann sagt jemand, wir sind verschüttet. Später, auf der Straße steht ein Lastauto, auf der Plane ein rotes Kreuz, die Plane ist halb verbrannt, das rote Kreuz auch. Die Klappen sind heruntergelassen, neben dem Auto ein riesiger Bombentrichter, in dem eine Wasserfontäne sprudelt. Im Bombentrichter liegt ein angezogener Arm. Die Kinder zuerst, der Hauseingang ist verschüttet, überall Trümmerteile. Aus dem Seitenabgang zum Keller, über die Steine, wird der Onkel getragen. Er schlägt mit den Armen um sich.
Hey. heute hier, morgen dort. Bin kaum da, muss ich fort. Hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt. Nie die Jahre gezählt. Nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Fragt mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm, denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war.
Die Stadt Dresden hatte 1945 rund 630.000 Einwohner. Darüber hinaus war die Stadt vollgestopft mit Flüchtlingen. Menschen wurden von Tieffliegern getroffen, wurden in zerbombten Kellern verschüttet oder verbrannten im Hagel der Phosphorbomben. Es war kaum möglich, die Toten zu identifizieren und zu begraben. Der große schlesische Dichter Gerhard Hauptmann, er lebte von 1862 bis 1946, sagte, als er 1945 das zerstörte Dresden besuchte: Wer das Weinen verlernt hat, lernt es wieder beim Untergang Dresdens. Hören wir die Tonaufnahmen von Zeitzeugen.
Und ich habe Leute, die mit Bahren kamen, gesehen, wie sie aus dem Keller rauskamen und Leichen auf der Bahre hatten und sie dann vor zum Altmarkt gebracht haben, wo großer Rost aufgestellt war und wo sie die Leichen dann von der Bahre einfach runtergekippt haben. Die Leute hatten Gasmasken auf. Man hat angefangen, mit Flammenwerfern die Leichen zu verbrennen. Es war also gar nicht mehr möglich, die zu identifizieren.
Ein Grund für die Frage nach der Zahl der Opfer. Bis heute wird darüber gestritten.
Weil die Stadt mit 500.000 und mehr Flüchtlinge überfüllt war, hieß es 300.000 bis 350.000 Tote. Dann hat man das reduziert auf 200.000 Tote. Und je weiter die Jahre hier ins Land ziehen, wurden das plötzlich immer weniger Tote. Und inzwischen hat man sich auf 35.000 Tote geeinigt. Diese Zahl kann ich so nicht gelten lassen.
Strittig ist vor allem die Zahl der Menschen, deren Leichen nie gefunden wurden.
Und vor allen Dingen, ich habe mich mal erkundigt, im Krematorium bei 600 Grad braucht eine Leiche eine Dreiviertelstunde, um zu veraschen. Und in Dresden haben Temperaturen von 1200 Grad geherrscht, mindestens, denn es ist Glas geschmolzen. Und es sind also Tausende von Leuten sofort verascht. Ja, also die, von denen nichts übrig geblieben ist. Und deswegen kann man sich nicht auf die Totenzahlen irgendwie stützen.
Historiker, die eine solche Dunkelziffer unlängst berücksichtigt haben, bleiben dabei. In Dresden sind etwa 35.000 Menschen ums Leben gekommen. Eine exakte Zahl wird es wohl niemals geben.
Was sagen denn Zahlen? Jeder Mensch, der stirbt, ist zu viel. Ich war bis zu diesem Dresdner Angriff ein sehr gläubiger Mensch. Und durch den Dresdner Angriff habe ich den Glauben völlig verloren. Ich konnte nicht mehr. War alles wie ausgelöscht. Das war ein so psychischer Schock, ja. Der hat vieles zerstört, auch den Glauben.
Es ist ein tiefer Schmerz, der durch nichts korrigiert werden kann. Man ist einfach tief traurig. Ich bin ein Mensch, der keinen Hass empfindet. Ich empfinde nur tiefen Schmerz. Und das habe ich auch als junges Mädchen empfunden. Das ist nichts Neues, weil ich jetzt reif und alt geworden bin. Ich habe als Kind diese tiefe Traurigkeit empfunden.
In diesen Monaten, als der Zweite Weltkrieg 1945 so langsam dem Ende entgegenging, erinnern wir heute an die Menschen, die in Münster, in Deutschland, an den Kriegsfronten bei Flucht und Vertreibung ihr Leben lassen mussten. Aber auch im benachbarten Ausland, in der heutigen Tschechischen Republik, im damaligen Sudetenland, mussten die Deutschen unter der Willkür der tschechischen Bevölkerung leiden. Ich beginne mal mit einem positiven Zeichen. Am 20. Mai 2015 bat der Stadtrat von Brno, Tschechische Republik, um Entschuldigung für die gewalttätige Vertreibung, für den Racheakt, der eine Vergeltung für Nazi-Verbrechen sein sollte und der vor allem gegen Kinder, Frauen und alte Menschen gerichtet war. Er erklärte, die damaligen Ereignisse aufrichtig zu bedauern und äußerte den Wunsch, dass sämtliches früheres Unrecht vergeben werden kann. Am 30. Mai 2015 wurde zum 70. Jahrestag ein Gedenkmarsch in umgekehrter Richtung von Pörlitz nach Brünn gegangen. Der Oberbürgermeister der Stadt Brünn, Pavel Vukral, lud auch Vertreter von vertriebenen Verbänden in Deutschland und Österreich ein, die Vertreibung der Brünner Deutschen zum Anlass für ein gemeinsames Gedenken zu nehmen. In dem anschließenden Festakt verwendete er in einer öffentlichen Deklaration zum ersten Mal auch auf Tschechisch den Begriff Vertreibung. Diese Erklärung wurde an alle Anwesenden des Gedenkaktes, darunter der österreichische und deutsche Botschafter in der Tschechischen Republik, in gedruckter Form verteilt. Was war am 31. Mai 1945 geschehen? Während der sechsjährigen deutschen Besetzung der Resttschechei wurden im neu geschaffenen Protektorat Böhmen und Mähren 8.000 bis 40.000 Tschechen von der Besatzungsmacht inhaftiert, misshandelt und ermordet. Das war der Anlass zum Rachefeldzug. Mehr als 20.000 Sudetendeutsche wurden kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges über rund 60 Kilometer in Richtung Wien getrieben. Betroffen waren vor allem Frauen, Kinder und Alte. Auch Kleinkinder und Säuglinge waren darunter. Viele waren den Strapazen nicht gewachsen. Unterschiedliche Schätzungen gehen von mindestens 2.000 bis 5.200 Toten aus. Hören wir Dr. Rudolf Landrock.
Und was steht denn eigentlich in dieser Erklärung drin?
Ja.
Am 19. Mai 2015 verabschiedete der Stadtrat, der tschechische Stadtrat von Brünn, folgende Erklärung. Nach der Befreiung Brünns ordnete auf Beschluss des Landesnationalausschusses vom 30. Mai 1945 der Nationalausschuss von Großbrünn in den Nachmittagsstunden an, dass sich sämtliche deutschsprachigen Brünner am selben Tag um 22 Uhr am Mendelplatz versammeln müssen. In der Nacht und gegen Morgen wurden sie von bewaffneten Revolutionsgarden und Militäreinheiten aus der Stadt geführt. Diese Gruppe von etwa 20.000 Personen erfuhr einen unendlichen Marsch in Richtung der österreichischen Grenze. Ohne Essen, ohne Wasser, ohne medizinische Betreuung, ohne Grundhygiene, ohne Rast. Laut Augenzeugen starben unterwegs viele an Erschöpfung, viele an Epidemien, die sich im Porlitzer Lager verbreiteten. Manche wurden von bewaffneten Begleitern erschlagen oder erschossen. Von diesem Racheakt, der eine Vergeltung für Nazi-Verbrechen sein sollte, wurden aktive Teilnehmer dieser Verbrechen nur nebenbei getroffen. Die Aktion war vor allem gegen Frauen, Kinder und alte Menschen gerichtet, die eine überwältigende Mehrheit der Marschteilnehmer bildeten. Unter den Vertriebenen waren außerdem auch viele Tschechen und deutsche Antifaschisten. Diese Maßnahme ging in die Geschichte als sogenannter Brünner Todesmarsch ein. Wir sind uns der unfassbaren und ungeheuerlichen Verbrechen, die das Nazi-Regime beging, bewusst. Zugleich nehmen wir jedoch wahr, dass ein Leid immer Leid bleibt, zu jeder Zeit und unabhängig von wem verursacht. Wir als Mitglieder der heutigen politischen Vertretung der Stadt verurteilen sämtliche 1939 bis 1945 begangenen Verbrechen und wollen am 70. Jahrestag dieser Brünner Ereignisse alle Opfer gedenken und sie ehren, um dadurch zum Prozess der Auseinandersetzung mit dem Unrecht beizutragen, das einen erheblichen Teil der damaligen Zivilbevölkerung Brünns betraf. Unser Anliegen ist die Versöhnung und eine gemeinsame Zukunft. Deshalb wenden wir uns an ehemalige und gegenwärtige Brünner mit folgenden Botschaften. Die erste Botschaft ist an diejenigen gerichtet, die von der gewalttätigen Vertreibung betroffen waren. Es ist die Botschaft der Versöhnung. Die zweite Botschaft richtet sich an uns heutige Brünner, die in überwiegender Mehrheit nichts Gemeinsames mit diesen Geschehnissen haben, die sich hier vor 70 Jahren ereigneten. Es geht nicht um Selbstbeschuldigung, sondern um Verantwortung für das heutige und künftige Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster kultureller oder ethnischer Herkunft. Diese Botschaft gibt dir Hoffnung, dass sich nichts Ähnliches wiederholen wird, solange wir uns das Bewusstsein von der Unannehmbarkeit der genannten Untaten bewahren und imstande sind, eine offene Haltung dazu einzunehmen. Es ist die Botschaft für eine gemeinsame Zukunft. Die Stadt Brünn bereut aufrichtig die Geschehnisse vom 30. Mai 1945 und den nachfolgenden Tagen, als tausende Menschen aufgrund des angewendeten Kollektivschuldprinzips oder aufgrund ihrer sprachlichen Zugehörigkeit zum Verlassen der Stadt gezwungen wurden. Wir sind uns bewusst, welche menschlichen Tragödien sowie Kultur- und Sozialverluste damals geschahen. Wir äußern die Hoffnung, dass es aufgrund der Kenntnis der historischen Ereignisse und deren Folgen nicht mehr möglich sein kann, dass sich ähnliche Begebenheiten in Brünn wiederholen und dass wir die Mai-Geschehnisse 1945 in unserem Gedächtnis als unseliges Memento behalten werden. Wir äußern ebenfalls den Wunsch, dass sämtliches früheres Unrecht vergeben werden kann und dass wir uns von der Vergangenheit nicht mehr belastet und in gegenseitiger Zusammenarbeit einer gemeinsamen Zukunft zuwenden. Soweit also der Text, der vom Brünner Stadtrat am 19. Mai 2015 verabschiedete Erklärung.
Diese Worte sind das, was die vormalige Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, unter Heilung verstand und was der polnische Historiker Jan Józef Lipski, er lebte von 1926 bis 1991, meinte, wenn er sagte: Wir müssen uns gegenseitig alles sagen, unter der Bedingung, dass jeder über seine eigene Schuld spricht. Wenn wir das nicht tun, erlaubt uns die Last der Vergangenheit nicht, in eine gemeinsame Zukunft aufzubrechen.
Das Quecksilber fällt, die Zeichen stehen auf Sturm. Nur blödes Kichern und Keifen vom Kommandoturm und ein dumpfes Mahnen grollt aus der Maschine. Und Rollen und Stampfen und schwere See, die Bautkapelle spielt Humba, Tätere und ein irres Lachen dringt aus der Latrine. Die Ladung ist faul, die Papiere fingiert, die Lenzbomben leck und die Schotten blockiert, die Luken weit offen und alle Alarmglocken läuten. Die Seen schlagen Mannshoch in den Laderaum und Elmsfeuer züngeln vom Ladebaum. Doch keiner an Bord vermag die Zeichen zu deuten. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klappautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Am Horizont wird erleuchten die Zeichen der Zeit, Niedertracht und Raffsucht und Eitelkeit. Auf der Brücke tummeln sich Tölpel und Einfallspinsel. Im Trüben fischt der scharf gezahnte Hai, bringt seinen Fang ins Trockene an der Steuer vorbei, auf die Sandbank bei der wohlbekannten Schatzinsel. Die anderen Zuhälter und Geldwäscher, die warten schon, Bordellkönig, Spielautomatenbaron. Im hellen Licht, niemand muss sich im Dunkeln rumdrücken. In der Bananenrepublik, wo selbst der Präsident die Scham verloren hat und keine Skrupel kennt, sich mit dem Steuerdieb im Gefolge zu schmücken. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klappautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff.
Und einen letzten Bericht habe ich noch zu diesem Thema. Ich bin aber froh, dass die Schatten der Vergangenheit uns nicht mehr einholen können, dass die Menschen in der heutigen Zeit die Missetaten von damals als geschehen ansehen können und nicht mehr nach Rache rufen. Ich habe in der letzten Woche Brigitta Gottmann getroffen, die ihre Geschichte, die sie als Sechsjährige zu Hause im Sudetenland und auf der Flucht erlebte.
Ich komme aus Schwaden, Kreis Aussig an der Elbe und wurde schon mit den ersten Transporten, mit den wilden Vertreibungen aus der Heimat vertrieben.
Wann war das?
Es war im Juli 1945.
Ja.
Beziehungsweise Anfang August. So ganz genau konnte mir das keiner mehr sagen.
Mhm. Wie alt warst du damals?
Ich war 6 Jahre und ich habe sehr viel gesehen als Kind, was mich geprägt hat, mein ganzes Leben lang.
Und du bist damals mit deiner Mutter und mit deiner Großmutter auf die Flucht gegangen oder ihr seid vertrieben worden?
Eigentlich. Wir sind nicht auf der Flucht gewesen, sondern sie sind zu uns ins Haus gekommen mit Gewehr im Anschlag. Ich kann mich sehr genau erinnern, ein Tscheche und ein Deutscher, Kommunist, die haben uns gesagt, dass wir zum Bahnhof müssen und nur so und so viel Gebäck müssen mitbringen. Und dann sind wir eben den Weg zum Bahnhof gegangen.
Ja, und es war nicht etwa so, dass ihr Stantepede aus dem Haus musstet. Es waren bestimmte Verordnungen, was ihr alles machen musstet noch in dem Haus, bevor ihr aus dem Haus raus seid.
Oh ja, wir mussten die Küche aufräumen. Wir haben ja noch gefrühstückt. Und die Betten mussten sauber bezogen werden. Vorher mussten wir schon die Fahrräder, Rundfunkgeräte, Musikinstrumente abgeben und Sparbücher. Das war alles vorgeschrieben und da konnte sich keiner dagegen wehren. Das musste abgegeben werden.
Ja, und wie ging nun die Vertreibung vonstatten?
Wir waren erst im Großes Briesen, auf dem Bahnhofsgebäude haben wir gewohnt, im Bahnhofsgebäude. Und dort wurde gleich am 8., 9. Mai wurde die weiße Fahne gehisst und wir mussten dieses Gebäude verlassen, weil das ein öffentliches Gebäude war. Und dann sind wir zu meinen Großeltern väterlicherseits nach Sebusein gezogen. Meine Großmutter hatte dort ein kleines Bauernhaus und dort haben wir die 3 Monate gelebt. Und von dort musste fast das ganze Dorf, wurde eingesammelt und musste zum Bahnhof. Und dort wurden wir in Waggons eingeladen und dann ging es etappenweise bis zum Fuße des Erzgebirges. Von dort mussten wir zu Fuß diesen hohen nach Zinnwald, den hohen Weg laufen bis nach Zinnwald. Meine Mutter hatte einen Leiterwagen. Da habe ich mich mehr oder weniger drangehängt, weil ich zu müde war zu laufen. Meine Schwester hatte einen Sportkinderwagen. Sie war damals 10 Jahre alt mit Lebensmitteln. Und meine Großmutter hatte einen Buckelkorb mit den Kinderwagen meiner jüngsten Schwester, die 44 geboren ist.
Ja, wie war das in den Waggons? Wie viele Menschen passten da rein?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr voll war. Und dass man dann einen Eimer in die Mitte gestellt hat oder in eine Ecke. Und da mussten wir draufgeben. Und ich habe mich immer geweigert als 6-Jähriger. Und dann durfte ich auf so ein Nachttöpfchen gehen. Es gehörte mit zu unserer Ausrüstung, kann man so sagen. Das musste mit.
Und wo kamt ihr dann hin? Ihr wurdet bis zur Grenze getrieben. Wo war das?
In Zinnwald. Zinnwald, dann in Sachsen mussten wir aussteigen alle. Und da war es uns freigestellt, wohin wir gingen. Und wir hatten eine Anschrift von meinem Vaters Kriegszeiten noch. Das war in Borna bei Leipzig, da war auch ein Eisenbahner und sie hatten sich ausgemacht. Mein Vater war die letzten 2 Jahre noch beim Militär und war dort stationiert. Und da haben die sich die beiden Männer ausgemacht, wenn was ist, kommen die Sachsen zu uns und wir kommen zu ihnen. Und sie haben uns eine Dachzimmer für alle Personen zur Verfügung gestellt. Es war noch eine schlesische Familie dort untergebracht und die einheimische Familie. Und wir haben auf einem Herd alle Mann unsere Wäsche gekocht, Essen gekocht, was halt so anfällt. Und ich war jetzt erst 2015 in dieser Wohnung. Die sind leider verstorben, logisch. Aber die Nachfolgerin, die hat mir sehr viel von dieser guten Familie erzählt, die uns damals aufgenommen haben und dann in eine Baracke besorgt hat, wo vorher Fremdarbeiter waren. Und da muss ich sagen, ich bin als Kind zweimal mit einer Pistole bedroht worden, beziehungsweise mit einem Gewehr, einmal in Seebusan und einmal in Bonn bei Leipzig. Da kam ein deutscher Polizist, ich weiß es nicht so genau, der stand vor uns und wollte uns erschießen, weil meine Mutter aus dieser Baracke nicht rausgegangen ist.
Über viele Umwege kam die Familie in den Westen. Die heute fast 80-jährige Brigitta Gottmann hat ihr ganzes Leben lang die Ereignisse von damals nicht vergessen können. Sie haben ihr Leben geprägt. Sie kümmert sich heute noch um ihre Schicksalsgefährten im Bund der Vertriebenen und hat auch das Massaker von Aussicht nicht vergessen. Was geschah am 31. Juli 1945 auf der Brücke von Aussicht?
Am 31. Juli 1945 gab es eine Explosion in Schönbriesen. Man schob es den Werwölfen, den deutschen Werwölfen zu. Die waren aber in dieser Zeit gar nicht in der Gegend. Es waren Tschechen selbst, die durch einen Unfall oder Absicht diese Fabrik in die Luft gejagt haben. Zur gleichen Zeit fing im ganzen Stadtgebiet und in der Umgebung gegenüber der Aussiger Brücke ist noch Schreckenstein, fing die Zusammenziehung an und sie nahmen die Deutschen, die sie habhaft werden konnten, gefangen und sie wurden auf die Brücke getrieben und dort wurden sie erschlagen, erstochen, in die Elbe geworfen, Feuerlöschteiche. Hinterher brachte man viele nach Theresienstadt ins Krematorium und die Begleitpersonen kamen nicht mehr zurück. Noch heute bewegt es mich sehr, weil ich auch Tote in der Elbe schwimmen habe gesehen und einige, viele Tote, Ertrunkene kamen in Sachsen, in Pirna, in der Gegend an und da gibt es auch ein Grab. Und es gibt noch unbekannte Tote, die dort liegen.
Ja, und was war jetzt im Juli 2015 da auf der Brücke in Aussicht los?
70 Jahre nach der Vertreibung wollten wir ein Zeichen setzen. 2005 wurde von der Stadt Aussicht eine Tafel angebracht, und dass das für die Opfer in Deutsch und Tschechisch hier das für die Deutschen, nein, das Deutsche war ganz weg und für die Opfer der Aussiger Brücke am 31. Juli 1945 zum Gedenken. Und ich muss im Vorfeld sagen, ein Radfahrer aus Deutschland ist an mir vorbeigekommen und hat gesagt, dass wir zu Recht des Landes vertrieben, aus dem Land vertrieben worden sind, weil wir ja so viele Tschechen umgebracht haben. Und da habe ich denen gesagt, es ist nicht so umgedreht. Hier haben Tschechen, einige Tschechen, die von weit her kamen, die sollen aus Prag gewesen sein, so eine ganze Horde, die haben dort die Deutschen umgebracht. Und zwar war gerade damals 45 Betriebsende in der Firma Schicht, also Schichtende. Und da hat man sie alle habhaft gemacht und in verschiedenen anderen Gegenden in der Stadt wurden auch Tote gemeldet, also welche umgebracht. Sie merken schon, dass ich sehr berührt bin, deshalb geht das nicht so Ganz flott.
Am 31. Mai 2015 passierte nun etwas Besonderes auf der Brücke von Aussig. Die Sudetendeutsche Zeitung titelt: Aussig ehrt die Opfer auf der Elbbrücke. Ich zitiere: Zum ersten Mal würdigten die Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und ein Stadtoberhaupt von Aussig gemeinsam auf der alten Elbebrücke die Sudetendeutschen, die am 31. Juli 1945 dort und in der ganzen Stadt ermordet wurden. Weil es der 70. Jahrestag war, herrschte zudem ein europaweites mediales Interesse. Kommentatoren werteten die Gedenkfeier als weiteren großen Schritt bei der derzeit immer rascheren tschechisch-sudetendeutschen Annäherung.
Sitting out here on the runway, waiting for the plane to leave. And the captain says there'll be a short delay. Bear with me, please. They gave us the usual hassle. You can't take those guitars on board. But the boys in the band just smiled, heard it all. I can hear the engines roaring. We're on our way. And we are flying home. I feel the freedom in my soul. Flying home at last. Flying home. I got the freedom in my soul. And it's 4 in the morning. My world is calling. Speeding through the universe tonight. The movie reminds me of my lady as she waits. Where are those guys? Yes, it's nice to see old Butch and Sundance in the sky. And now the sun is beginning to rise. It's like you're looking down on paradise. There's a ball of fire that's burning.
Heute wollen wir einmal eine neue Serie beginnen. Wir werden in lockeren Abständen Pressenotizen aufs Korn nehmen, die man vielleicht als Zeitungsenten oder auch als Missinformationen benennen könnte. Einspruch, so hat Herbert Kober die neue Serie genannt. Heute liest Jan Jacobi den ersten Einspruch.
In den Westfälischen Nachrichten vom 8. März 2016 wurde unter der Überschrift Eichendorff kommt nach Frankfurt ein Beitrag darüber veröffentlicht, dass eine Autographensammlung Josef Freiherr von Eichendorffs, der sogenannte Wiesbadener Nachlass, in das Goethe-Museum nach Frankfurt kommt. Eichendorff, der große deutsche Romantiker, lebte in Neisse, Oberschlesien und starb dort im Jahr 1857. Die Gruft des Ehepaars Eichendorff ist erhalten geblieben und befindet sich auf dem Jerusalemer Friedhof in dieser schlesischen Stadt, die heute zu Polen gehört und Nysa heißt. Bei der erwähnten Handschriftensammlung handelt es sich um über 300 handgeschriebene Blätter. Dazu berichten die Westfälischen Nachrichten. Zitat: Die Sammlung geht auf Eichendorffs Enkel Karl zurück, der in Wiesbaden lebte. Nach dem Tod seines Enkels kamen die Papiere 1935 in Eichendorffs Sterbhaus in Polen. Die WN berichten also, die Papiere kamen 1935 in Eichendorffs Sterbehaus in Polen. Tatsache ist aber, 1935, als die Handschriften zurück in sein Sterbehaus kamen, war Schlesien eine deutsche Provinz, die erst 1945 von Polen besetzt wurde. Jedenfalls lag, entgegen dem Bericht in den Westfälischen Nachrichten, die Stadt Neisse, die damals 36.000 deutsche Einwohner zählte und damit auch das Sterbehaus von Eichendorff im Neisser Vorort Friedrichstadt, 1935 in Deutschland und keineswegs in Polen. Peinlich ist nicht nur die Falschmeldung, sondern auch, dass sie ausgerechnet noch auf der Seite Kultur verbreitet wurde. Da in den Medien leider immer wieder unzutreffende Berichte über die bis 1945 deutschen Provinzen Ostpreußen, Schlesien, Ostpommern und die übrigen Vertreibungsgebiete auftauchen, werden wir in unseren monatlichen Sendungen künftig regelmäßig unter der Rubrik Einspruch solche Meldungen richtigstellen. Also noch einmal, das Sterbehaus des großen schlesischen Dichters Josef Freiherr von Eichendorff in Neisse lag 1935 nicht in Polen, sondern in Deutschland.
So, und das war's mal wieder für heute. Wir danken fürs Zuhören. Wir, das sind Lukas Winnemann in der Technik und Roswitha Möller am Mikrofon. Wir hören uns wieder, wenn Sie wollen, wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 1. Mai, um 19 Uhr. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Oder an dem vielen Bier, der Typ neben mir redet und redet. Er wär auf dem Öko-Trip, erzählt mir was von Umweltdreck und gäbe mir einen guten Tipp. Wir müssen abhauen. Noah, mach die alte Arche wieder flott. Noah, halt mir ein Zimmer frei auf deinem Boot. Ich seh am Horizont, wie der Regen kommt. Ich denk nicht an morgen und bestell uns noch zwei Bier. Und der da neben mir erzählt von Chemie. Chemie ist auch ein Bier, Prost. Das hat gesessen, genau auf den Punkt. Am besten nix wie weg hier. Noah, mach die alte Arche wieder flott. Noah, halt mir ein Zimmer frei auf deinem Boot. Ich seh am Horizont, wie der Regen kommt. Lieber Mann, weißt du was? Du hast mich geschafft. Ich komm mit auf das Schiff. Dann nehm ich mir noch mit ein Video und so, ein Chemiklo, meine Eva und klein Helmut. Nach mir die Sintflut. Noah, mach die alte Arche wieder flott.
Ich bitte dich.
Noah, Zimmer frei auf deinem Boot. Ich seh am Horizont, wie der Regen kommt.